Wir sind gelähmt von Angst, weil wenn ich mir auch anschaue, warum Leute teilweise ihr Business starten oder überhaupt sich Ziele setzen, ich würde mal sagen, zu 80% spielt Angst eine Riesenrolle. Vielleicht sogar die Hauptrolle. Und wenn halt alles angstdominiert ist, dann ist es kein Wunder, dass Leute dann irgendwann auf dem Weg einbrechen und scheitern und Stichwort Nationalmannschaft. Du weißt es ja selber aus deiner Sporterfahrung. Es ist ein Unterschied, ob ich gewinnen will oder ob ich nicht verlieren will. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul. Talk. So, mein lieber Freund. Es wird wieder mal Zeit für einen Real Talk. Klartext.
Kann es sein, dass wir, wenn wir da mal so einen Zusammenschnitt machen von all unseren Soul Talk-Folgen, dass zu 99% die Folge mit "So, mein lieber Freund" startet? Kann es sein, egal wer?
Ja, wir müssten mal so wie Lanz und Brecht, müssten wir mal irgendwie vielleicht einen anderen irgendwie. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Richard. Wo erreiche ich dich gerade? In der Keminate. Ah, okay. Ja, in Hamburg hat es gerade wieder 8 Grad.
Ja, wir skripten da mal was Schönes.
Ja, wir brauchen ein bisschen einen kreativeren Einstieg irgendwie.
Genau. Aber wobei, so, mein lieber Freund, finde ich schon sehr catchy.
Ja, voll.
Schieß los, was liegt dir auf dem Herzen?
Genau. Worüber denkst du nach? Ist eigentlich die richtige Frage. Das ist aber auch so eine Markus-Lanz-Frage. Worüber denkst du gerade nach? Aber ich kann ja tatsächlich sagen, worüber ich zurzeit nachdenke. Hast du Fußball gesehen die letzten Wochen? Ich meine, jetzt, wir nehmen das jetzt natürlich gerade hier so ein kleines bisschen früher auf, als die Folge hier jetzt gerade veröffentlicht wird. Mhm. Aber ich sage mal, das gilt für die ganzen letzten Spiele unserer deutschen Fußballnationalmannschaft. Da geht es gar nicht um ein spezielles Spiel. Aber ist dir in den letzten Spielen, vielleicht sogar in den letzten Spielen der letzten Jahre, wenn du das siehst, ich weiß gar nicht, ob du eigentlich Fußball schaust. Ist
tatsächlich nicht. Ach so, okay. Also ich hab jetzt nichts gesehen tatsächlich.
Ah, okay. Naja, okay, also dann kann ich da mal meine Beobachtung geben, weil das ist für mich so ein schönes Symbolbild, weil ja ganz viel seit mittlerweile ja eigentlich schon Jahren der letzten, ich sage jetzt mal gut, die letzte Europameisterschaft war ja dann wieder ein besseres Bild. Aber davor, sage ich mal, waren ja die Turniere dann nach dem großen Erfolg 2014 mit dem Weltmeistertitel dann doch wieder recht überschaubar. Und da wird ja viel die Mentalitätsfrage jetzt auch immer gestellt. Ne? Und Julian Nagelsmann hat ja dann so Ende 2025 ja dann auch mal so ein bisschen in einer Pressekonferenz auch gesagt, also jetzt auf die Mannschaft draufhauen, das verträgt die Mannschaft nicht so richtig. Ne? Weil so Spieler wie Leroy Sané, also Künstler, hochbegabte Jungs, ne, wir haben ja einfach super Fußballer mittlerweile, super Sportler. Also wir haben viel Begabung, viel Potenzial, aber irgendwie kriegen es die ja seit einiger Zeit größtenteils nicht richtig auf den Platz im Sinne von einem Ergebnis. Und da wird natürlich die Mentalitätsfrage gestellt, die deutschen Tugenden. Ne? Also ob uns das ein bisschen fehlt, dieser leidenschaftliche Einsatz, dieses immer draufgehen, dieses immer beißen, dieses nicht nur schön spielen und mal einen austribbeln und irgendwie dann noch ein Häkchen, sondern halt einfach auch mal die Grundarbeit, die zu tun ist. Ne? Ob das uns verloren gegangen ist. Und das finde ich total interessant, weil diese ganze Diskussion, die wir da beim Fußball immer führen über die Nationalmannschaft, ist ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Situation in Deutschland, finde ich, ne? Weil, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, dass wir halt nach wie vor in Deutschland ein wirklich riesiges Potenzial haben. Erstens von der Wirtschaft und Industrie, die trotzdem ja immer noch da ist. Zweitens auch von den Köpfen. Wir haben einfach gute Leute, egal aus welchem kulturellen Hintergrund die kommen, ist scheißegal, aber in Deutschland wohnt viel, das wird nicht jeder bestätigen, aber ich bin einfach der Meinung, viel Intelligenz, viel Power, viel Kraft, viel Wille, viel Kreativität, da gibt's ganz viel. Aber tatsächlich, wenn wir mal aufs Ergebnis schauen, dann kämpfen wir ja schon momentan gerade so als Land massiv gegen einen Abstieg, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, weil ja auch jeder sagt so, ja, irgendwie es wird ja auch alles immer härter und die Zeiten werden immer härter. Und ich persönlich bin der Meinung, und das wollte ich heute noch mit dir diskutieren, ist das denn wirklich so, dass die Zeiten immer härter werden oder werden die Leute einfach nur immer schwächer? Und das wäre jetzt mal meine These für unser Gespräch heute, dass wir nicht an der Härte der Zeiten gerade scheitern, sondern an der eigenen Schwäche. Weil wir nämlich zwar viel Potenzial mitbringen und so weiter und so fort, aber auch wie bei der Nationalmannschaft will jeder irgendwie, jeder wünscht sich heute mal Leichtigkeit. Wenn die Leute ein Business starten, dann wollen sie immer gleich in die Leichtigkeit kommen. Wie kann ich jetzt mit Leichtigkeit viel Geld verdienen? Die haben noch gar kein Geld verdient. Die haben noch nicht mal ein gutes Produkt. Aber die wollen gleich Leichtigkeit. Weißt du, also dieses, es soll leicht sein, bevor ich überhaupt mal ein Invest getätigt habe. Und ich glaube, wir leben in einer
Verwaltung. Ohne Produkt ist es aber auch leicht, ehrlich gesagt.
Ja.
Ne? Das finde ich.
Ja, genau. Dann hast du so ein Fantasiebusiness irgendwie, ne?
Genau.
Ja. Aber ich sage einfach mal, Hashtag die verweichlichte Gesellschaft. Ich glaube, wir scheitern an unserer Schwäche und nicht an dem, dass die Zeiten härter werden, weil ehrlich gesagt, alle Probleme, die wir heutzutage haben, wenn ich meiner Oma erzählen könnte, die würde sich verwundert die Augen reiben, würde schon sagen, na gut, gibt es echt schon ein paar Probleme, aber ganz ehrlich, also harte Zeiten sind was anderes.
Ja, das ist eine spannende Beobachtung. Ich habe in den letzten 3 Wochen tatsächlich mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt, unterschiedliche Menschen, die sich auch gar nicht kannten. Und in den ganzen Stories war ich die Konstante sozusagen, weil ich war derjenige in der Story, die ich jetzt erzähle, der sich nicht verändert hat. Alle anderen um mich herum haben sich quasi verändert, also die Personen haben sich verändert oder ausgetauscht, sage ich mal, in der Geschichte jetzt. Und da gab es aber trotzdem einen gemeinsamen Nenner. Und vielleicht ist das auch eine Komponente von dem, was du gerade meinst. Weil ich durfte in den letzten 3 Wochen ziemlich viel, ich sag mal, fast schon Lehrgänge geben, Workshops geben. Und zwar in Unternehmen. In, ehrlich gesagt, vermeintlich nach außen hin sehr erfolgreichen Unternehmen. Und ich habe gemerkt, was all diesen Menschen tatsächlich entweder fehlt oder was sie gemeinsam haben. Und vielleicht ist das auch eher die Volkskrankheit. Und zwar ist es, ich sag mal, die Eigenschaft oder das Phänomen, sehr viel Energie zu haben, aber die Energie völlig für die falschen Dinge oder für viel zu viel Dinge zu verbrauchen, sodass für die eigentlichen Dinge, die dann in Anführungszeichen jetzt entweder das Land oder das Unternehmen oder die Person stark machen würde, da ist gar nichts mehr am Start, weil die Prioritäten so ganz komisch sind. Ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, ich erkläre irgendwas, was total wichtig ist und währenddessen ist die halbe Belegschaft am E-Mails schreiben. Das heißt, die bezahlen mich dafür, dass ich diesen Workshop gebe, passen aber gar nicht auf, dass sie gewinnbringend auch das Wissen umsetzen können, was ich ihnen sage, weil sie so im Tagesgeschäft sind, weil sie das gar nicht aufnehmen können, haben mich aber gebucht. Ich bin ja dann nicht einfach hingekommen und sage, hey, erzähl euch mal was, sondern die haben mich angefragt und ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, dass das Leben der meisten viel zu kompliziert ist, um stark sein zu können, weil das so viel Energie kostet. Und da sind wir eher beim Energiemanagement, habe ich das Gefühl. Und vielleicht, keine Ahnung, ist es ja bei der deutschen Nationalmannschaft auch so, dass die total geil Fußball spielen können, aber vielleicht ineffizient Fußball spielen. Das heißt, die haben wunderschöne Angriffe, die Strategie ist geil, die können auch vielleicht erstmal bis zu 90% sehr gut vors Tor kommen, aber dann passiert nichts sozusagen, ne? Und die Beobachtung ist das, was ich jetzt die letzten 3 Wochen gemacht habe, dass die Schwäche gar nicht mal unbedingt so die Ursache ist, sondern eher die Auswirkung ist, dass man plötzlich schwach ist, weil man den ganzen Tag mit Dingen zu tun hat, die einen wahnsinnig viel Energie kosten und eigentlich die falschen Dinge sind, die man macht. So diese 80-20.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, also ich kann die Beobachtung total teilen, die du da machst. Ich habe die in Unternehmen natürlich auch schon zu Genüge gemacht. Man stellt sich die Frage, wofür zahlt ihr eigentlich ein Geld, wenn ihr eigentlich das gar nicht nutzt, jetzt das Angebot, wofür ihr bezahlt. Ich würde aber tatsächlich sogar versuchen, noch einen Schritt früher anzusetzen, weil, also ich bin voll bei dir bei der Beobachtung, aber ich glaube, aber das, worauf ich eigentlich raus will, also ich glaube, dass das ein Symptom ist, was du beschreibst. Also das ist eine Auswirkung davon, eine Folgewirkung, dass Leute keine Prioritäten haben, dass das Leben scheinbar sehr kompliziert ist, obwohl es natürlich eigentlich im Verhältnis zu früher überhaupt nicht kompliziert ist. Ich glaube, dass heutzutage, und das ist wirklich primär ein deutsches Phänomen, deswegen will ich auch mal wirklich über unseren Kulturkreis hier sprechen und über unsere Gesellschaft. Ich glaube, wir leben in einer, also wir haben Stillstand durch Angst, mal in einem Satz ausgedrückt, Stillstand durch Angst. Ich glaube, dass fast alles, was Menschen machen, von der Emotion, ne? Also was bringt Menschen in die Bewegung, ne? Also was bewegt denn die Leute, ne? Wo ja die Emotionen, ne? Emotion, Energy in Motion. Welche Energie bringt Leute heutzutage in die Bewegung, egal was sie dann tun? Und ich glaube, es ist primär angstgesteuert. Ich glaube, dass die Leute heutzutage von Angst dominiert werden. Und das, was du dann beschreibst, ja, diese Symptome, was wir da beobachten können, wenn du das genau zurückgehst, würde ich sagen, auch das hat mit Angst zu tun. Weil die Leute nämlich Angst haben, wenn ich jetzt nicht ins E-Mail-Konto reinschaue, wenn ich jetzt nicht gleich das beantworte, wenn ich jetzt nicht gleich das und das mache, dann schaffe ich das später nicht oder ich kriege eine auf die Mütze oder ich vergesse das oder es ist dann zu spät oder ein anderer ist schneller oder weiß der Kuckuck was. Ja? Also es hat einfach mit Angst zu tun und ich glaube, das meine ich auch mit die verweichlichte Gesellschaft, wir haben verlernt, mit Ängsten umzugehen und Ängste oder Unsicherheiten produktiv zu verwandeln von der Energie. Da bin ich wieder bei deinem Energiethema. Also diese Befindlichkeitsstörungen, die es heutzutage überwiegend gibt, ist ja nichts anderes als du hast eine bestimmte Emotion oder ein bestimmtes Gefühl und transformierst es einfach in keine produktive Richtung. Und dann lagert sich das bei dir ein und wird zu was ganz Toxischen oder es wird eben chaotisch. Also du findest keine Ordnung dafür, ne? Und ne, der Unterschied zwischen Chaos und Kosmos ist immer wieder so, du hast dann deinen inneren Kosmos verlassen, deine innere Ordnung und lebst wirklich in einem Chaos, was man im Außen sieht, dass alles chaotisch wird, wie die Leute arbeiten, wie die Unternehmen teilweise miteinander Handel betreiben, die Systeme werden chaotisch, Kommunikation wird chaotisch. Es gibt keine Ordnung, keine Klarheit, keine Struktur. Und das kann man dann von außen beobachten, kann sagen, aber was ist denn das für ein Sauhaufen? In Deutschland hat ja früher mal alles funktioniert, so ähnlich wie in der Schweiz, ne? Wo man sich sagt, ja, da waren wir eigentlich auch mal ganz gut. Das ist noch der Ruf des Deutschen, dass er pünktlich und diszipliniert ist. Aber die Realität ist ja, dass bei uns zugeht wie früher über Länder, über die wir mal gelacht haben, weil die so unpünktlich sind. Aber das ist bei uns Standard. Aber das ist alles ein Ausdruck von dem, dass wir, glaube ich, mit Angst nicht gut umgehen können. Und ich glaube, wir sind gelähmt von Angst, weil wenn ich mir auch anschaue, warum Leute teilweise ihr Business starten oder überhaupt sich Ziele setzen, ich würde mal sagen, zu 80% spielt Angst eine riesen Rolle. Vielleicht sogar die Hauptrolle. Und wenn halt alles angstdominiert ist, dann ist es kein Wunder, dass Leute dann irgendwann auf dem Weg einbrechen und scheitern und Stichwort Nationalmannschaft. Du weißt es ja selber aus deiner Sporterfahrung. Es ist ein Unterschied, ob ich gewinnen will oder ob ich nicht verlieren will. Und in dem Podcast von Boris Becker und Andrea Petkovic, den ich übrigens sehr empfehlen kann, hat Andrea Petkovic, die ja auch eine Weltklasse-Spielerin war ja auch so in den 20 Besten der Welt lange Zeit auch dabei. Die hat auch gesagt, ja, der Unterschied ist einfach, so ein Jannik Sinner oder solche Leute oder auch ein Boris Becker früher, die gingen halt raus und Boris hat gesagt, ich habe davor schon die Trophäe von Wimbledon, ich habe schon geträumt, wie ich sie hochgehalten habe. Der hat sich schon als Sieger gesehen. Der war klar hinzuorientiert. Und Petkovic hat gesagt, ja, und ich habe schon auch gut gespielt, aber ich hatte einfach wahnsinnig Schiss vom Verlieren. Und das ist, glaube ich, so dieses Mühunterschied dann einfach auch, ne?
Ja, diese Orientierung oder der Antrieb, warum ich was mache, ob ich es aus der Fülle oder aus dem Mangel heraus mache, ist natürlich eine Prägung, eine energetische Signatur, die du sofort schon quasi in den Weg reinhaust sozusagen, ne?
Ja.
Den du da gehst. Ja,
und ich habe einfach irgendwie das Gefühl, dass wir einfach so verweichlicht sind mittlerweile als Gesellschaft, weil wir einfach vor allem Angst haben. Und nicht nur, also wir lassen uns auch Angst machen. Ich meine, uns wird ja auch Angst gemacht. Das ist ja eine ganze Industrie, die auch Interesse dran hat, ne? Die nicht genug Industrie, sage ich immer, ne? Es gibt von nichts genug, ne? Der Kuchen ist klein. Und schau, dass du nicht verhungerst. Und wenn er nicht klein ist, dann wird er zumindest klein dargestellt. Und wir haben so viel Angst, und das Schlimme ist nicht nur, dass wir so viel Angst haben, sondern dass wir eben auch mit dieser Angst, es ist kein Problem, Angst zu haben, aber dass wir nicht in der Lage sind, dieser Angst einen Mut entgegenzusetzen. Also ich glaube, das ist wirklich der Faktor, den man dann auch sehen kann bei Menschen, bei Unternehmen, die was bewirken, oder von mir aus auch bei Sportmannschaften. Die sind nicht vom Potenzial oft so gut, aber die haben halt einfach Mut. Und die haben somit auch Angst, weil wenn du Mut hast, hast du ja auch Angst. Sonst hättest du ja keinen Mut. Aber uns fehlt so viel Mut, und Mut macht stark. Das ist der Punkt, auf den ich raus will. Warum fehlt uns denn dieser Mut? In einer Zeit, in der wir so viele große Probleme gelöst haben und eigentlich relativ risikofrei ganz viele Dinge ausprobieren können. Wenn du in Deutschland heute ein eigenes Business startest und du scheiterst, ja zum Kuckuck, was passiert denn eigentlich im Worst Case? Weißt du? Und ja. In den 50er, 60er, 70er Jahren, wenn du was gestartet hast und das hat nicht funktioniert, da hattest du ein anderes Problem. Aber die Leute haben gegründet, und es ist ja Wahnsinn, was entstanden ist. Ne?
Mhm, voll. Ja. Woher kommt die Angst? Ne? Ich habe mit Alina da letztens auch drüber gesprochen, genau über dieses Thema. Und da war die Frage, wie viel der Angst ist einfach hausgemacht durch Gedanken? Mhm. Also nicht durch Realität, so okay, jemand bricht meine Tür auf und nimmt mich mit und sperrt mich ein. Das so nach dem Motto, dann habe ich jetzt Angst gehabt, weil das hat mich geängstigt, weil ich damit nicht gerechnet habe. Oder stelle ich mir ein Jahr lang vor, dass das passiert, und mache dann nichts, weil ich so Angst davor habe und gehe nicht mehr raus. So nach dem Motto, ne? Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Habe ich die Erfahrung schon gemacht, und ich habe für mich gemerkt, wenn ich mal eine Angst spüre, dann ist es in den seltensten Fällen tatsächlich etwas, was ich schon mal erlebt habe, sondern eher etwas, was ich niemals erleben möchte. So, ne? Also so diese Zukunftsvorstellung, die ich gar nicht haben will, sozusagen, ne? Aber die auch, von der ich auch gar nicht weiß, wie das ist, weil ich es noch nie erlebt habe, sozusagen, ne?
Genau. Ist eine Fantasie.
Exakt, ja, genau. Ja. Und das ist natürlich spannend, weil das macht Menschen natürlich sehr, sehr handlungsschwach, ne? Wie du vorher gesagt hast, das schwächt Menschen.
Ja, ja.
Angst mache, ich meine, das ist ja nicht mit, und das ist nicht ohne Grund ein sehr, sehr gern genommenes Manipulationsmittel, ne? Angst. Warum? Ja. Weil du die Menschen schwächst, und schwache Menschen haben keine eigene Meinung. Schwache Menschen sind wenig handlungsfähig. Schwache Menschen wehren sich auch nicht in der Regel. Ne? Also das hat schon viele Vorteile, wenn man da Interesse dran hat, dass die Menschen so sind.
Richtig. Und jetzt sind wir am Punkt, wo ich da jetzt auch mal drauf eingehen wollte, weil ich glaube, dass man ein Problem erst lösen kann, wenn man, sage ich mal, das systemisch durchdrungen hat, auch intellektuell, was da eigentlich passiert. Ne? Weil das ist ja genau die richtige Frage. Warum haben wir eigentlich diese Angst? Ne? Es ist ja einfach mal eine Bestandsaufnahme. Ich glaube, dass wahnsinnig viel Angst in der Gesellschaft ist und dass Leute sehr verängstigt und verunsichert sind, das ist eine Bestandsaufnahme, die teilt jeder, der mit offenen Augen durch unsere Gesellschaft geht. Das gibt es nicht. Natürlich gibt es nicht nur verängstigte Menschen und so weiter, ist schon klar, aber so im Großen und Ganzen ist das der Zustand unserer Gesellschaft. So, und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie schafft man es, so eine Gesellschaft zu kreieren? Also mal so als Gedankenspiel angenommen, wir bauen uns heute, ne, wie bei Löwenzahn, wir bauen uns heute mal eine verängstigte Gesellschaft. Wie macht man sowas? Und da gibt's aus meiner Sicht zwei Wege. Der erste Weg ist ganz klassisch, du musst Angstbilder in den Kopf setzen. Also das ist das, was wir heute Medienberichterstattung nennen. Schau dir mal, bei YouTube gibt's jetzt mittlerweile Tagesschau von 1975 an oder von 1985 von mir ist auch noch, und dann von 2025 oder 26 oder auch 24, und die Jahre davor reichen auch. Da siehst du, dass es keine objektive Berichterstattung mehr gibt, sondern es ist alles, sogar bei eben nicht nur RTL und so weiter und Bild, sondern eben auch bei den ganz klassischen Medien, alles ist tendenziös, alles hat Meinung und alles ist dazu gemacht, um Menschen in eine Richtung zu bringen, Feindbilder aufzubauen, in Gut und Böse zu unterteilen und so weiter. So, plus dann natürlich die ganzen Bilder, die gezeigt werden, die Botschaften und wer alles ins Land einmarschiert und die Kriege, die entstehen und was jetzt alles passiert. Jetzt habe ich gestern mit jemand gesprochen, der sehr, sehr dick drin in diesem ganzen Krankenhaus-Game, was da in Deutschland passiert. Krankenhäuser fangen wieder an, Operationsräume in Bunkern zu bauen. Also es geht tatsächlich wieder in Planungen über Bunkeranlagen, wo man operieren kann. Ne? Ein Wahn. Aus meiner Sicht ein kompletter Wahn, der da entsteht. Naja, also das ist so die erste Variante, wie du eine verängstigte Gesellschaft kreierst. Du erzeugst praktisch einfach Feindbilder und somit Angstbilder einfach auch. Der zweite Punkt ist subtiler. Und das kriegen die Leute, glaube ich, nicht so mit. Weil der erste, da gibt es ja auch schon viele Leute, ich glaube, da kennst du auch viele oder gehörst vielleicht so wie ich auch selber der dazu. Wir sind einfach bewusst genug, wir schalten einfach den Scheiß ab. Wir bomben uns nicht zu die ganze Zeit mit diesem negativen Medienzeug, ist auch Social Media und so weiter. Ne? So, das kriegt man noch gut in den Griff halbwegs. Das zweite ist subtiler. Du kannst auch eine Angstgesellschaft, finde ich, kreieren, wenn du ihnen nach und nach die Möglichkeiten wegnimmst, wo sie Schmerz erfahren könnten. Also das heißt, eine Absicherungsgesellschaft zu kreieren. Ich gebe dir ein Beispiel. Erinner dich mal an Spielplätze in deiner Jugend, wie die ausgesehen haben. Und geh heute mal auf den Spielplatz. War vor einiger Zeit mit einer guten Bekannten, die ein Kind hat, auf dem Spielplatz. Ich selber selten auf Spielplätze komme. So, und ich war überrascht. Es gibt dort praktisch keinerlei Möglichkeiten mehr für das Kind, sich in irgendeiner Art und Weise ernsthaft zu verletzen. Früher bei uns, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da standen irgendwo, also da war nicht alles mit Gummi ausgestattet, da waren irgendwelche wilden Bäume, da ist man rumgeklettert und so weiter. Also da ist auch allerhand passiert und ich sage nicht, dass es gut war. Ich sage nur, dass wir heute in einer nicht nur Vollkasko-Mentalität, sondern in einer Absicherungsgesellschaft leben, wo dem Bürger praktisch auch nichts mehr zugemutet wird. Wo man also als Staat versucht, immer mehr einzugreifen, also sozusagen überbehüten, nicht Helikoptereltern, sondern Helikopterstaat, der sozusagen die Bürger einhüllt in alle möglichen Dinge. Ob es da jetzt gute oder böse Absichten dahinter gibt, will ich mal neutral lassen, das kann ich nicht beurteilen. Aber man nimmt den Leuten sozusagen durch dieses Überbehüten jegliche Möglichkeit einer eigenen schmerzhaften Erfahrung und somit der Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich kriege das trotzdem hin und darauf muss ich jetzt selber aufpassen und das schaffe ich selber. Ich brauche keinen Staat, der auf mich aufpasst, der mir die ganze Zeit irgendwelche Regeln macht. Also wie so ein überbehütender Vater oder Mutter, der dem Kind nichts zutraut und sagt, ja, nicht auf den Baum steigen und da immer auf das aufpassen und somit das Kind eigentlich extrem schwach macht und Ängste erzeugt, über das Überbehüten, und das ist so subtil. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in unserer Gesellschaft aktuell haben, dass wir in einer Zeit leben, wo der Staat so viele Regeln vorgibt und so überbürokratisiert und auch die ganze Überbürokratisierung entsteht durch das, dass wir jeden Scheiß versuchen zu normen und keinen Spielraum mehr einlassen. Und in Wahrheit schwächt es die Systeme, die Unternehmen, die ganzen Branchen und die Menschen an sich. Das wäre meine Erklärung für das Ganze.
Ja, ist spannend. Es ist dann auch, entweder es ist natürlich strategisch oder es ist einfach ein unfassbarer ein fehlendes Vertrauen, dass Menschen das auch selbst hinbekommen oder generell Vertrauen in andere, dass sie ihr Zeug schon hinbekommen. Fällt mir gerade ein Beispiel ein, keine Ahnung, ob das jetzt komplett off-topic ist, aber wir haben letztens eine Nachbarin hier getroffen in München. Und die hat dann so ganz panisch zu uns gesagt, so, Entschuldigung, jetzt möchte ich schon mal was sagen. Ich sehe dann von oben immer, wie eure Katze auf eurem Balkon rumtanzt und ihr seid die Einzigen, die kein Netz haben. Mhm. Habt ihr da keine Angst, dass die dann einfach da vom fünften Stock runterfällt? Und wir so, das ist ein wildes Tier, das ist doch nicht doof, wieso soll das da runterfallen? Und die, also nicht im Leben würden wir auf die Idee kommen, da einen Zaun oder ein Netz hinzumachen. Wieso denn? Das Tier ist so schlau. Dann, weißt du was, und wir lassen da immer die Tür auf. Ja, egal, ob wir jetzt vorne rausgehen, wir lassen die dann raus. Wenn sie wiederkommt, ist cool. Wenn nicht, ja, dann hat sie vielleicht was anderes vor, keine Ahnung. Aber so dieses, hey, Tür und Tor steht auf und wir, kein Bock, na, was soll denn das? Ne? Und das hat mir dann auch gezeigt, tatsächlich jetzt auf so einer Ebene, so, ja, wie könnt ihr das machen ohne Sicherungsnetz, da dieses Tier rauslassen? Und dann war für mich so auch dieses, wie kann man denn überhaupt auf die Idee kommen, ein Netz hinzumachen? Für mich war genau die andere Frage so, ne? Also es war crazy. Das fand ich vielleicht auch ein bisschen bezeichnend.
Ja, das ist ein gutes Symbolbild. Mhm. Ja, ja, also ein Staat, der den Menschen immer weniger zumutet, bekommt am Ende des Tages auch immer mutlosere Bürger. Und wir sind einfach kollektiv mutlos. Das ist wirklich, und das führt eben zu dieser, wenn du mutlos bist, probierst du Dinge nicht aus. Das ist ja eine Kette. Wenn du Dinge nicht ausprobierst, machst du keine eigenen Erfahrungen und musst dich aus der Scheiße nicht ziehen. Du hast bestimmte Probleme nicht, weil sie ja im Vorfeld schon wegradiert werden praktisch. Also du umschiffst praktisch die Berge, du gehst außenrum oder du baust überall Seilbahnen hin zum Gipfelkreuz. Also ich nenne das ja immer Rolltreppenmentalität, ne? Letztens auch einen Podcast dazu noch gemacht. Also so in dem Moment, wo du Menschen praktisch die Möglichkeit gibst, dass er von alleine vorwärts kommt, hört er auch auf zu gehen. Es gibt wenig Leute, die auf einer Rolltreppe selber noch die Stufen hochgehen. So, und das führt dazu, dass dieser Staat, der auch in der Zeit natürlich groß geworden ist, Stichwort Wirtschaftswunder, ne, Bundesrepublik, nach einer sehr harten Zeit, wo man sich auch diesen Komfort erarbeitet hat, ne? Unsere Eltern und Großeltern haben das erarbeitet. So, und dann hast du plötzlich auch die Möglichkeiten, dass es auch mal leichter gehen kann. Jetzt kommt die Leichtigkeit ins Spiel. Jetzt haben wir Wohlstand und so weiter. Die Arbeitszeiten gingen zurück. Heute arbeiten die Menschen so wenig wie noch nie zuvor, gesellschaftlich, historisch gesehen. Das sind alles Annehmlichkeiten. Könnte man sagen, das ist ein Fortschritt. Und da gibt es auch Fortschritte, definitiv. Die Arbeitsbedingungen werden besser, ne? Wenn man sich anschaut, wo früher die Leute gearbeitet haben. Dass die Leute heute älter werden, ist nicht nur aufgrund von medizinischen Fortschritten, sondern auch einfach, weil die Arbeitsbedingungen immer besser werden. Ne? Früher haben die Leute unter Bedingungen gearbeitet, würde der Laden am ersten Tag zugemacht werden. Ne? So. Und das führt dann aber dazu, dass diese Annehmlichkeiten in diese Rolltreppenmentalität führen und die Leute einfach diesen Eigenantrieb verlieren, also sich selber nicht mehr fordern. Und das ist halt ein Biologie-Thema. Und jetzt, wenn der Staat eben das ausnutzt, weil man, wie du sagst, dann damit Menschen gut auch kontrollieren kann, Stichwort Truman Show. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die den Film noch nicht gesehen haben, der Truman Show bitte unbedingt anschauen mit Jim Carrey, absolut legendärer Film. Das beschreibt eigentlich genau das, was ich hier gerade versuche, irgendwie so darzustellen, weil er auch ein total verängstlichter Typ irgendwie war, so eingebettet in scheinbar perfektes Leben. Aber im Endeffekt wurde er durch Angst kontrolliert, durch Bilder, durch Szenen, die man im Kopf gesetzt hat, die überhaupt nicht der Realität entsprechen. Ne? Und das führt zum Schluss zu wahnsinnig viel Unglück. Und du führst dann irgendwann Krieg gegen dich selber. Weil diese Welt wird immer kleiner. Weißt du, das ist wie beim Atem. Es gibt eigentlich kein Atemanhalten auf Dauer, sondern du atmest ein, du atmest aus, du atmest ein, du atmest aus. Und so ist es mit dieser Komfortzone auch. Es gibt keine Komfortzone. Auch ich zeichne dir ja gern mal als Linie auf dem Flipchart, aber es ist natürlich eigentlich ein falsches Bild, weil die Komfortzone keine Linie ist, die an einem Punkt steht, sondern die wird in jeder Sekunde ein bisschen weiter oder ein bisschen enger. Es ist was Lebendiges. Also entweder du lebst oder du stirbst. Es gibt nur zwei Bewegungen im Leben, sozusagen. Zu sagen. Und wenn du nicht mutig bist, dann wirst du immer ängstlicher. Das heißt, der Angstmuskel, wenn du so willst, wird stärker. Und es gibt nichts dazwischen. Jedenfalls nicht langfristig. Und deswegen, glaube ich, wird dann diese Welt immer kleiner und kleiner und kleiner. Und durch diesen Komfort, wo wir glauben, dass die äußere Welt ja immer wohlhabender wird, wird aber dieser innere Erlebnisreichtum, der schrumpft in sich zusammen. Und dann bist du am Schluss an einem Punkt, den man dann innere Armut nennt. Ja? Arm an Mut. Genau, das ist der Status quo. Und dann sind die Leute irgendwann schwach. Und dann trauen sie sich nichts mehr zu machen. Sie leisten sich keine Programme auch mehr für sich selber oder keine schönen Urlaube, weil es ist ja nur für mich selber und da weiß ich nicht, ob ich das Geld nicht für was anderes brauche und ob mir das wirklich reicht. Das ist interessante Beobachtung. Bin mal gespannt, wie das bei deinen Produkten ist, was du jetzt vielleicht auch erzählen magst. Bei dir ist es ja auch so, dass du tolle Produkte hast für Menschen, die einfach für sich selbst dann auch was machen wollen in Bezug auf ein eigenes Business und so weiter und so fort. Und es ist ja ein gewisses Invest. Und ich weiß nicht, was die Rückmeldung von deinen Leuten ist. Bei uns ist es so, dass die Leute, die ja vor der Entscheidung stehen, buche ich das jetzt oder buche ich das nicht? Und es zweifelt praktisch keiner an meiner Kompetenz, dass ich jetzt nichts kann oder dass ich die Leute übers Ohr hauen wird oder dass das Programm ein Quatsch ist, dass es inhaltlich schlecht ist. Da zweifelt eigentlich keiner an so einem Punkt. Die Leute zweifeln an sich selbst, ob sie in der Lage sind, das Programm überhaupt zu nutzen, umzusetzen. Kriege ich das zeitlich hin? Bin ich da konsequent genug? Kann ich das überhaupt? Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Die Leute entscheiden sich eigentlich gegen sich selbst und nicht gegen das Programm. Wie ist denn das bei dir? Wie sind denn da die Rückmeldungen?
Ja, 1:1, genau so. Ich hatte erst gestern ein Gespräch und das war auch fast, nicht nur fast, sondern es war auch schon traurig, muss ich echt sagen, weil sie dann einfach im Gespräch selbst auch rausgefunden hat, dass sie sich in einem Umfeld mit Mann und bester Freundin befindet und zwei Kindern, die zwei Kinder jetzt nicht, aber die beste Freundin und der Mann, die wollten nicht, dass sie das macht, weil das hätte sie für sie gemacht und die konnten nicht nachvollziehen, dass wenn sie sich dafür entscheidet, dass sie dann mehr Energie hat, weil sie sich wieder ihrer inneren Künstlerin sozusagen widmet, sondern die haben dann nur gesagt, ja, du machst doch eh schon so viel, jetzt bindest dir noch was ans Bein und wer kümmert sich dann um die Kinder, wenn ich in der Arbeit bin und so weiter. Also das heißt, das Umfeld schwächt dich darin zu wachsen, weil, und das habe ich zu ihr auch gesagt, ich so, unterschätze den Faktor nicht, dass die sich selbst da wiedersehen. Scheiße, die macht jetzt was für sich. Da eigentlich hält die mir einen Spiegel vor. Ich müsste auch was eigentlich mal für mich tun. Ja, nee, das Leichtere ist zu sagen, nee, mach das nicht. Das ist, naja, das ist viel zu viel Geld und außerdem hast du eh schon so viel zu tun. Weil wenn die dann quasi sie wachsen sehen müssten, dann wäre das ja für sie selbst auch ein riesengroßer Rückschritt sozusagen. Na, sie wächst, ich nicht. Ja, blöd. Da müsste ich ja auch was tun sozusagen. Ne? Und lieber schwächt man dann die anderen. Und da war auch Angstmache. Ja, was ist, wenn du dann da jetzt wieder Geld investierst und da dann auch so ein rationales Ding, und da kommt dann für dich nichts bei rum, genau, sozusagen, ne? So nach dem Motto.
Das ist das Motto meistens von Männern an ihre Frauen. Genau. Du musst dann schon was bringen, ne?
Ja, genau, genau. Wie refinanziert sich das denn für dich und so weiter, ne? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, jetzt stell dir mal vor, das refinanziert sich jetzt nicht auf der direkten Ebene, aber das hat ja Auswirkungen auf alle anderen Lebensbereiche, ne, die du machst. Ob du wirklich deine innere Freude wieder entdeckst, ob du deine Künstlerin wieder anzündest, ne? Was hat das für energetische Auswirkungen auf die anderen Bereiche? Und dann kannst du es vielleicht in anderen Bereichen auch monetär sogar messen, ne? Mhm. Seitdem ich das gemacht habe, laufen vielleicht andere Dinge sogar noch besser, ne? Wenn du das jetzt nicht hauptberuflich machen möchtest.
Ja, ne? Da habe ich vor schon 2-3 Monate zurück, sage ich jetzt mal, aber da hatte ich ein schönes Gespräch, wo ich einen Mann mal richtig entlarven konnte. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Weil, also da ging es um jemand, der überlegt hat, bei Patrizias Geschäft sozusagen einzusteigen im Network. Und diese Frau war Feuer und Flamme, weil sie die Produkte toll fand, tolle Ergebnisse hatte. Und die wollte sich einfach da selbst verwirklichen. Die hatte da richtig Bock, die war angezündet. Aber der Mann hat natürlich, ne, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, gesagt, ja, aber du, das kostet ja Zeit, ne? Und wie geht es dann mit den Kindern? Dann bist du ja da öfter unterwegs und so weiter. Ne? Klar, für ihn wird es unangenehm, wenn sie anfängt, sich selbst zu verwirklichen, weil er tut es ja schon. Mhm. Ne? Er ging auch auf in seinem Job und so weiter. Und er hat so ungefähr 4.000 Euro im Monat verdient. 4.500 Euro. Also Mitteldurchschnittsgehalt, sage ich jetzt mal, ne? Mittelstandsgehalt. Und er hat auch das Geld heimgebracht, ne? So, und die Familie lebt von diesem Geld. Und er sagt natürlich, ja gut, also ich meine, ich muss ja hier arbeiten und ich muss ja, den ganzen Scheiß muss ja hier auch bezahlt werden. So, und da kannst du jetzt nicht der Selbstverwirklichung nachgehen, es muss ja auch dann schon zu Hause irgendwie laufen. Ne? Und ich kann da nicht einen Job machen. Und wer weiß überhaupt, ob uns das was bringt, ne? Ob sich das refinanziert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt stell dir mal vor, also es könnte ja sein, es klappt nicht und es refinanziert sich nicht. Die Wahrscheinlichkeit allerdings, dass sie in circa 2 bis 3 Jahren das Doppelte verdient von dir, ist auch recht hoch. Was machst du denn dann, wenn die auf einmal 8.000 oder 10.000 Euro verdient, das Doppelte von dir? Und das war so ein ehrlicher Moment, weil dem blieb total die Spucke weg. Und er hat dann so in einem kurzen, unüberlegten, irrationalen, ehrlichen Moment gesagt, ja, das weiß ich auch nicht, ob ich das so gut finde. Da haben wir gedacht, und genau das ist dein Punkt. Du willst deine Frau einfach nur klein halten. Du willst selbst in deiner Komfortzone bleiben, dass sich nichts ändert, du der große Macker bist, die Kohle heimbringst und gibst deiner Frau das schlechte Gefühl, sie darf es nicht, sie kann es nicht, sie kriegt es nicht hin, um selber nicht in die Gefahr zu kommen, was verändern zu müssen und vor allem nicht eventuell nur noch die Nummer 2 in der Geldrangliste der Firma zu sein, der Familie zu sein. Mhm. Ne? Das ist genau der Punkt. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwie die Kurve noch kriegen bei dem Ganzen, weil mein Gedanke war ja die verweichlichte Gesellschaft. Wir kochen die Leute weich mit dieser Angst, weißt du? Die Leute werden immer ängstlicher, immer weicher und dein Katzenbeispiel ist sehr gut. Jeder kleine Scheiß macht die Leute unsicher, macht die Leute, oh Gott, und kriegen wir das noch hin? Die Leute trauen sich nicht mehr alleine aufs Klo irgendwann, wenn es so weitergeht. Das ist so mein Gefühl.
Weißt du? Also unterschreibe ich total. Ich kann dir mittlerweile mindestens 3 Leute aufzählen, die aus Angstgründen nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel fahren. Mhm. Weil sie sagen, da passieren so viele Sachen. Ja. Also Übergriffe und was weiß ich. Ja. Alright. Also krass, ich finde es einfach krass. Nee, kannst du mich bitte abholen, weil zum Mann zum Beispiel, weil ich möchte nicht nach 19 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.
Ja, ja.
In München, also nicht irgendwo in, was weiß ich, sondern in München.
Genau.
Also
und von München nach Hamburg mit dem Zug fahren auf gar keinen Fall, weil was heute alles für böse Gestalten in den Zügen rumlaufen und so. Aber dass eine Autofahrt von München nach Hamburg mit mindestens 2-3 lebensgefährlichen Situationen auf der Autobahn und zwar immer tatsächlich belegt ist. Also das ist, glaube ich, die Leute fahren dann lieber mit dem Auto. Ne? Das ist sicherer.
Ja, weil man es ihnen einredet.
Richtig.
Und ich glaube, dieses Einreden ist was ganz, ganz Essentielles. Und ich habe das am eigenen Leibe, habe ich das zur Corona-Zeit mitbekommen. Ich habe die Medienberichterstattung dann irgendwann mal relativ krass verfolgt, weil es ja total was Neues war. Man dachte sich so, okay, irgendwie muss ich da jetzt schon mal wissen, was geht denn da eigentlich ab, ne? Und habe dann erfahren, wie die deutsche Medienlandschaft berichtet, was in Mexiko abgeht. Das Dumme war nur, es waren zu dem Zeitpunkt 3 Freunde von mir in Mexiko. Und genau in dem Bereich, wo die gesagt haben, so nach dem Motto, da tragen sie die Leichen einfach schon weg und so, ne? Und er so, also hier ist nichts, gar nichts. Hier ist einfach totaler Frieden, hier ist alles cool. Und dachte ich mir so, wow, guck einfach mal an. Na, da werden einfach Sachen erfunden, um den Menschen Angst zu machen. Ja, das dauert nicht lange, dann kommt das auch zu uns. Ja, was denn? Es ist ja nichts.
Ja, genau. Und sogar wenn es da Todesfälle ja auch gab, sag ich mal, sogar wenn das Faktum, über was berichtet wurde, vielleicht sogar richtig gewesen sein mag, das wissen wir ja nicht genau. Aber ich sag mal, dann praktisch daraus zu extrahieren, da drüben geht die blanke Panik um, Leute klammern sich irgendwo vor Angst an ihr Bett, dass sie nicht mehr raus müssen. Das ist halt das, was überhaupt nicht an der Realität entspricht, weil die Leute dort...
Das Storytelling dahinter, so, ne?
Genau, also gibt es Fakten und es gibt ein Storytelling. Und die Fakten, okay, die sind vielleicht so, wie sie sind, aber die Leute sind nicht so verängstigt. Es ist keine Panik, es ist kein... Bei uns war Panik. Und zwar so interessant, ich komme immer wieder auf Fußball zurück, aber das ist halt einfach so schön öffentlich. Da, wo jetzt die letzten Qualifikationsspiele für die WM-Qualifikation waren, der deutschen Nationalmannschaft, in unserer Monstergruppe mit Luxemburg und Slowakei und lauter Fußballgrößen, die man so kennt. Na, also da hatte man ja dann das Gefühl, dass wir versuchen vielleicht am besten, also es gab dieses vorletzte Qualifikationsspiel in der WM-Gruppe gegen Luxemburg. Na, nichts gegen Luxemburg. Aber ist jetzt keine Fußballweltmacht. Ne? Torverhältnis, glaube ich, irgendwie 2-18, irgendwie nach 4 Spielen oder nach 5 Spielen. Also chancenlos. Also jede Drittliga-Fußballmannschaft ist auf Augenhöhe, mindestens mit der Nationalmannschaft von Luxemburg. So, und jetzt waren bei der deutschen Nationalmannschaft 3 Ausfälle. Ja, also Joshua Kimmich hat sich verletzt und dann der war noch unsicher und der war noch unsicher. So, und dann wurde ernsthaft die Frage, um Gottes Willen. Und drei Stammkräfte gegen Luxemburg. Also man hat ja den Eindruck, der DFB versucht vielleicht irgendwo jetzt bei der FIFA eine Spielverlegung irgendwie noch zu organisieren, weil wir eigentlich gar nicht 11 spielfähige Spieler auf die Reihe kriegen, die konkurrenzfähig sind. Ne? So war ja schon bald das Gefühl. Ne? So nach dem Motto, ja gut, dann verlegen wir es halt, wenn wir keinen mehr haben. Ne? So, okay, dann spielst du dieses Spiel, war im Rumpelspiel, glaube 2-1 ging es aus, gewonnen. War ein Scheißspiel, aber immerhin gewonnen. So, danach kam das letzte Spielfinale sozusagen gegen die Slowakei. Ja, und alle hatten Angst, oh Gott, ja, und was ist, wer? Und es ging darum, dass du dich praktisch durch den Sieg in diesem Spiel direkt qualifizieren kannst für die WM. Du musst dann keine sonstigen Quali-Spiele oder Entscheidungsspiele mehr spielen. Das heißt, du hast eigentlich eine sensationell geile Chance, super Ausgangslage. Du bist Tabellenführer in deiner Gruppe und kannst gegen die Slowakei, die jetzt eben nicht Italien, Frankreich, Spanien ist, kannst eigentlich gegen einen dankbaren Gegner so dann dieses große Ziel. Alle hatten Panik. Und in allen Medien schon, was passiert, wenn wir heute verlieren? Ja, wo müssen wir dann hin? Also diese ganzen Szenarien, so am Ende des Tages gewinnst du 6-0 gegen die Slowakei. Die Mannschaft hat mutig gespielt und alle haben gesagt, ja, worüber haben wir uns eigentlich aufgeregt? Ne? Also das war so ein schönes Beispiel, wenn dann auch mal eine Mannschaft es schafft, nicht diese kollektive Angst zu übernehmen und einfach mal ihr Potenzial ausspielt und dann einfach auch zeigt, was eigentlich los ist. Ne? Und das war für mich so ein Symbolbild für das, was bei uns los ist, was alles passieren könnte. Und es gibt diesen schönen Satz, ne? Wenn man auf den Zeitpunkt wartet, in dem man könnte, dann verpasst man den Zeitpunkt, in dem man kann. Ja, genau. Und wenn man sich die ganze Zeit Gedanken macht über das, was alles passieren könnte, dann verpasst man auch die Möglichkeiten, die man eigentlich ergreifen kann und die man hat. Ne? Wahnsinn.
Ja, das trifft so gut auf den Punkt, dieses von außen eben quasi die Angst einreden lassen zu überprüfen. Also wo lasse ich mir vielleicht wirklich Angst machen?
Ja.
Das einfach sich selbst mal wirklich zu fragen. Ja. Wo ist reale Angst vielleicht auch schützend für mich? Und wo lasse ich mir extern einfach wirklich Angst machen?
Ja.
Wo glaube ich vielleicht sofort einfach Dinge, die man mir erzählt? Finde ich super wichtig.
Ja.
Ja, also kann ich zu 100% unterschreiben, wenn ich da auch ja ins erweiterte Umfeld gucke, da ist viel Angst, sehr viel Angst, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch übrigens lustigerweise, war letztens so ein E-Mail-Austausch zwischen den Schwestern und dem Armin, dem Vater von der Alina. Und er hat dann einfach im Betreff reingeschrieben, German Angst. Und die gibt's ja. Ne? Also es gibt ja über Generationen hinweg übertragene kollektive Völkerangst. Und es gibt sogar einen offiziellen weltweiten Begriff der German Angst, also die deutsche Angst sozusagen. Ne? Und deswegen, weil du gesagt hast, das ist ein deutsches Phänomen, das glaube ich auch, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das glaube ich auch.
Ja, hat auch viel mit Geschichte und so weiter zu tun.
Es hat viel mit Geschichte zu tun, absolut. Mit Prägung und so weiter. Und ich meine, du beschäftigst dich genauso damit, ich krieg's von der Alina mit, so dieses Transgenerationale. Mhm. Du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht. Nur mal kurzer, vielleicht Endstory, was German Angst eigentlich wirklich bedeutet und was das natürlich auch mit den Kindern dann macht. Von meinem besten Freund, die beiden Töchter, sind mal vor, ich würde mal sagen, wie lange ist das jetzt her? Vielleicht 12, 13 Jahre oder so, sind die Hand in Hand mit der Oma durch unser Heimatörtchen gelaufen. Na, die eine links, die andere rechts, die Oma in der Mitte. Und dann kam ein Schwarzer. Die hat die beiden Kinder genommen, hat die zusammengedrückt, so die Hände, und hat sofort die Straßenseite gewechselt. So Angst, um Gottes Willen, da könnte den Kindern jetzt was passieren. Mhm. Musst du mir vorstellen, wie tief das sitzt, auch in der Generation noch, die wir noch kennen. Es ist nicht so, dass man sich, ja gut, die kenne ich ja alle nicht, die sind ja schon alle vor 200 Jahren verstorben, die diese Angst hatten. Nee, ich kenne die Leute sogar noch, die so viel Angst haben, wenn ein schwarzer Mann auf der Straßenseite kommt, dass die sagen, nicht nur irgendwie sowas wie, der nimmt mir meinen Arbeitsplatz weg oder irgendeine rassistische Bemerkung, sondern einfach, ich habe Angst vor dem Mann, der ist gefährlich, ich muss die Straßenseite wechseln. Ne? Nicht irgendwie so Ignoranz, so ich möchte mit solchen Menschen nichts zu tun haben, sondern eher so, Kinder, schnell, ne? Da kommt Gefahr auf uns zu.
Kennst du noch das Spiel, das wir in der Schule immer gespielt haben, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann?
Alter, ja, natürlich.
Wahnsinn, ein zutiefst rassistisches Spiel, ne?
Alter Falter.
Wahnsinn.
Wenn er aber kommt, dann laufen wir davon.
Ja, richtig, genau. Genau so war das. Ja, da gab es die zwei Gruppen, ne? Ein Kind stand auf der einen Seite von der Turnhalle, genau. Die ganzen anderen Kinder auf der anderen Seite. Dann musste man das rufen. Aber da war aber auch dieser Mutaspekt dabei, ne? Also unabhängig von dem, dass das total rassistisch ist und gar nicht geht. Ich hoffe, dass sowas nicht mehr gemacht wird heutzutage. Mhm. Ja, müsste man sagen, wer hat Angst vom alten weißen Mann? Na, egal.
Ja.
Genau.
Vom Cis-Mann.
Genau. Ja, und genau, da hat man das ja geschrien, na, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Und dann haben alle geschrien, niemand!
Ja, genau, stimmt. Wenn er aber kommt, dann laufen wir
davon. Ja, genau.
Genau.
Ja, genau. Also das ist vielleicht auch so, also als Resümee finde ich, also was ist das Heilmittel gegen das, dass wir da nicht an der eigenen Angst und der eigenen Schwäche zugrunde gehen? Ich kenne es von früher, also ich bin heute nicht mehr besonders angstbegabt, muss ich sagen, aber als Kind kenne ich das schon oder als Jugendlicher auch oder als Junge auch Erwachsener. Es hat nicht funktioniert, mir zu versuchen, Ängste auszureden. Also das habe ich selber nicht gekonnt. Ich konnte mir selber meine Ängste nicht aus- und kleinreden, auch wenn ich verstanden habe, dass es nur eine Einbildung oder eingeredeter Scheiß ist. Sie war halt da.
Ja.
Und man hat es auch von außen nicht können. Ich glaube, es geht nicht darum, Ängste auszureden, sondern du musst den Mut trainieren. Und das wäre mein Appell an alle Leute. Wir brauchen in Deutschland eine Mutoffensive. Also dass Leute, mein Gott, dann haben wir halt jetzt Angst. Wir haben ein hohes Angstniveau, Verunsicherung und der Zweifel und die Desorientierung ist groß. Ja, Strich drunter, so ist es. Das ist die Ausgangssituation. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, noch deutlich schlechter an vielen Stellen. So, und jetzt geht's von vorne los und jetzt brauchen wir eine Mutoffensive. Das heißt, ab sofort tun wir regelmäßig, am besten jeden Tag irgendwas, wo wir auch ein bisschen Angst haben davor, wo wir uns unsicher fühlen. Wir trainieren diesen Muskel, weil die einzige Lösung ist, dass der Mut größer wird als die Angst.
Ja, so gut.
Die Angst muss nicht kleiner werden, sondern die Zeiten müssen nicht besser werden, sondern du musst stärker werden.
Ja. Ich liebe diesen Spruch, den habe ich schon seit, was weiß ich, 10 Jahren bei mir stehen. Mut heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet, es trotzdem zu tun, auch wenn du Angst hast. Ne? Und das ist genau die Quintessenz eigentlich, dass wir uns immer wieder so ein bisschen den Mutmuskel wieder einen Klimmzug mehr sozusagen. Ne?
Richtig.
Jeden Tag wieder so, das ängstigt mich jetzt schon. Und dann einfach die Erfahrung zu überschreiben.
Ja.
Dann vielleicht doch eine Station zu fahren mal und zu merken, ja, okay, krass, ist jetzt auch nichts passiert, ne?
Ja. Und sogar wenn mal irgendwo irgendwas dann doch nicht klappt oder so wie befürchtet, dann die Erfahrung zu machen, ich finde aber einen Umgang damit. Weil ja, die Welt ist voller Risiko. Das ist so, das ist das Leben. So. Du bist nicht dazu da, um das Leben zu überleben, sondern du bist dazu da, um dich zu entwickeln. Und deswegen ist das Leben ein ständiges Risiko, aber im Verhältnis bei uns deutlich risikoärmer als in den meisten anderen Ländern der Welt.
Mhm.
So, und deswegen ist auch die Erfahrung wichtig, dass wenn das Kind mal hinfällt oder vom Baum fällt, dass es in den meisten Fällen nicht querschnittsgelähmt oder tot ist, zum Glück, sondern dass das wieder zuwächst. Und dass das Kind dann dadurch eine wichtige Erfahrung gemacht hat oder du selber. Ne? Mein Gott, was haben wir alles für eine Scheiße gemacht früher. Ne?
Ja, voll.
Und es hat uns nicht geschadet.
Voll. Ey, es ist so krass. Eben genau mein bester Freund, von dem die Töchter sozusagen mit der Schwiegeroma da durch die Gegend gelaufen sind. Genau der sagt immer so einen lapidaren Satz, aber der ist eigentlich so wahr, ich habe über den noch nie so richtig nachgedacht, aber den sagt er öfter. Und zwar, es passiert denn nicht immer gleich das Schlimmste.
Ja, richtig.
Das ist krass. Mhm. Jetzt, wo du es sagst, friert es mich gleich. Ja.
Ja, das stimmt.
Mhm.
Ja.
Ja, ist krass.
Du kriegst die meisten Dinge, die nicht klappen, trotzdem gehandelt. Du kriegst es hin. Und meistens entstehen daraus bessere Lösungen. Aber ich muss halt auch erstmal das Problem akzeptieren oder den Schmerz oder.
Ne? Ja, voll.
Ich versuche alles auszuradieren.
Voll.
Ja.
Facing the fear,
yes,
heißt so schön. Facing the lion.
Richtig.
So und eben nicht so, das hatten wir auch schon mal, so dieser Schritt raus aus der Komfortzone, dass man sagt, so jetzt muss ich super mutig sein und jetzt renne ich raus quasi ins aus dem Schützengraben sozusagen und ins offene Feuer sozusagen, sondern halt einfach wirklich so dieses schon achtsame und bewusste erweitern. Jedes Mal wieder ein Schrittchen mehr, ein Schrittchen mehr, ohne sich dann wieder so weit zu überfordern, dass man nicht mehr handlungsfähig ist.
Richtig, ne? Das genau. Keine blinden Risiken, nicht jetzt morgen kündigen und nicht wissen, wie man dann die Miete zahlen soll nächsten Monat. Keine nicht wiederholbaren Fehler machen oder Risiken eingehen, ne, wenn es schief geht. Ganz klar, bewusstes Konfrontieren mit Ängsten und Risiken. Darum geht's. Ne? Ja.
Ja, und auch sich die Frage wirklich auch zu stellen, woher kommt die Angst eigentlich? Warum habe ich Angst, jetzt da einzusteigen? Vor was habe ich eigentlich wirklich Angst am Ende?
Ja, ja, ja.
Da gibt es auch super Begleitungen. Alina ist eine davon.
Ja, absolut. Und vielleicht auch immer das Bild im Kopf haben mit dieser Komfortzone. Ne? Also das Bild, beim Flitscher zeichnet man es ja meistens so irgendwie ein kleines Männchen oder ein Manschgall, sagt man bei uns in Bayern. Ne? Das kann ja auch ein Weibchen sein. Also ein Mensch, ein Männchen sozusagen in der Mitte, ein Kreis drumherum. So. Und bei der Entscheidung, die du jetzt heute triffst, so, die du treffen willst, wird damit diese Komfortzone größer sozusagen oder wird die dicker, wird die stärker, also man könnte auch sagen, zieht sie sich zusammen, also wird die Welt enger, weil du dich eigentlich für die Angst entschieden hast. Habe ich mich für die Angst entschieden oder habe ich mich für den Mut entschieden? Und du wirst feststellen, immer wenn ich für den Mut entscheidest du dich zu 90% für dich oder vielleicht sogar zu 100%. Und immer wenn du dich für die Angst entscheidest du dich für die Meinung von anderen.
Okay. Mic drop.
Yes.
Danke für das schöne Thema. Ich hatte keine Vision, wo das hingehen könnte, als du es mir geschrieben hattest, aber fand ich jetzt total inspirierend und schön. Danke dir.
Cool. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.